Ja, die Kinder haben ihre eigene Audienz. Für alle, die nochmal nachgekommen sind, auch nochmal von dieser Stelle ganz herzlich willkommen in der Gegenwart Gottes. Hören auf sein Wort, was er uns zu sagen hat. Es gibt Dinge in unserem Leben, auch unser Leben drumherum, die brauchen immer wieder eine Veränderung. Das ist die Natur draußen. Wir freuen uns jetzt schon, werde ich, wenn die Blätter wieder ihr frisches Grün bekommen werden. Das ist nötig. Das ist schön so. Die Tiere haben teilweise auch diese Erneuerung. Sie kriegen ein neues Fell. Manches ist sichtbar, so allmählich, manches allmählich und manches so. Manche Schlangen enthäuten sich, die kommen dann komplett neu ins Blickfeld. Aber brauchen wir auch eine Erneuerung? Ich denke ja da jetzt nicht so sehr an das neue Auto oder an neue Schuhe oder ein neues Smartphone oder irgend so etwas, sondern in unserem Denken. Brauchen wir in unserem Denken immer wieder mal so eine Erneuerung. Weil unser Leben wird vom Denken geprägt. Und wir sind permanent ausgesetzt allen möglichen Strömungen, Informationen, die uns erreichen und die machen was mit uns. Und wenn wir da nicht Vorsorge treffen, dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir irgendwie ganz von der Spur abkommen. Wann haben wir das letzte Mal unser Denken erneuert? Damit möchte ich euch heute Morgen konfrontieren. Und ich lese uns den dazu vorgeschlagenen Predigttext heute Morgen aus Römer 12, die Verse 1 bis 3. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Für unseren Computer ist es selbstverständlich, dass wir den auf dem Laufenden halten, dass wir dauernd Updates machen. Ganz besonders der Virenscanner. Wenn wir den nicht aktuell halten, wenn wir da nicht immer wieder diese Erneuerung durchführen, dann haben wir ganz schnell ein massives Problem. Und ich bin überzeugt, dass das für unser geistliches Leben genauso zutrifft. Auch da brauchen wir immer wieder dieses Update. Oder etwa nicht? Ich habe in der vergangenen Woche verschiedene Predigten gehört, aber eine hat mich besonders angesprochen vom Johannes Hartel. Das ist ja für viele von euch jetzt mittlerweile ein Begriff. Die hatten die Mehrkonferenz in Augsburg. Und da hat er unter diesem Thema Augenblicke. Augenblick, also nicht jetzt als Zeitachse, so einen ganz kurzen Moment, sondern mehr die Betonung auf Blick. Was machen unsere Blicke mit mir oder was mache ich mit meinen Blicken auf den anderen? Hat er sehr schön aufgeführt. Und da ist es mir bewusst geworden, ja, ich brauche auch diesen neuen Blick. Wie sehe ich den anderen, aber auch wie sieht Gott mich? Und unter den Blicken Gottes zu leben, sich bewusst zu machen, wie Gott mich sieht, das sind so Augenblicke, in denen mein Denken erneuert wird. Und als ich dann im Laufe der Woche, als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, diesen vorgeschlagenen Predigttext las, erinnerte ich mich, dass ich den vor etwa 35 Jahren in so einem Jüngerschaftskurs, den ich mal mitgemacht habe, auswendig gelernt habe. Und das war eine ganz spannende Sache. Dann konnte ich das so runtersprechen. Aber als ich das jetzt nochmal so vor mir hatte, merkte ich, ich brauche auch dieses neue Denken. Ich muss mich nochmal neu updaten bei Gott, um es zu verstehen, was er meint und wie er es gern hätte. Beim Hören oder Lesen dieses Textes fallen uns wahrscheinlich am Anfang ein paar Dinge auf, die uns vielleicht sogar stören. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes. Wie hört ihr das? So? Ich ermahne euch. Bei dem Wort ermahnen, da zucken wir doch in der Regel zusammen. Und dann haben wir vielleicht so eine Erinnerung, wo uns vielleicht die Polizei mal angehalten hat und dann uns aufmerksam gemacht hat, sie haben eben das und das falsch gemacht. Aber wir lassen es mal bei der Ermahnung. Oder der Lehrer in der Schule wird das sicher noch öfter anwenden. Wenn irgendwelche Aufgaben nicht so gemacht wurden, dann kommt die Ermahnung. Das ist so die Vorstufe von der Strafe. Und wir sind froh, wenn es bei der Ermahnung bleibt. Aber was der Paulus hier meint, ist etwas anderes. Das hier verwendete Wort im Griechischen ist das gleiche, wie der Herr Jesus das in den Abschiedsreden gebraucht, wo er davon spricht, dass er den Heiligen Geist, den Parakletos, senden wird, den Tröster, den der zu Hilfe Herbeieilende. Also nicht, dass ihr denkt, ich kann Griechisch, aber bei der Vorbereitung benutze ich immer wieder die Elberfelder Studienbibel. Und die hat bei bestimmten Worten so eine Strong-Nummer. Und dann kann man im Griechischen nachlesen, was dieses Wort bedeutet, weil es manches Mal nicht mit einem deutschen Wort wiederzugeben ist, was damit gemeint ist. Und hinter diesem Wort steht dann tatsächlich nicht dieses Ermahnende mit dem Zeigefinger, sondern mehr dieses Tröstende, dieses Helfende, dieses Zurechtbringende, das Belebende. In der Neuen Genfer klingt das deswegen auch entsprechend freundlicher. Da heißt es, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Aber wenn wir das so richtig anschauen, dann merken wir, ja, das ist schon wieder zu sehr abgeschwächt. Es liegt wohl so ein bisschen da in der Mitte. Und wenn man darüber nachdenkt, dann schließt sich einem etwas auf. Jedenfalls ging es mir und ich hoffe, euch ein Stückchen mitnehmen zu können, was einem dabei alles so aufgefallen ist. Paulus ist der Meinung, das Ermahnen ist Sache aller Christen untereinander. Er erwähnt das auch in anderen Stellen. Wenn wir die so im Zusammenhang hören, verstehen wir das, was er meint. In Römer 15, Vers 14 heißt, ich bin aber, meine Brüder, auch selbst betreffs euer überzeugt, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, auch euch einander zu ermahnen. Und das ist dann nicht so gedacht mit dem Zurechtweisen, den Kopf waschen oder ähnliches, sondern helfend, erinnernd, tröstend. Oder in Kolosser 3, 16, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehret und ermahnet mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen in Gnade. Mit Psalmen und Lobliedern singen, da merken wir, da ist nicht diese Ermahnung, sondern da ist dieses Mitnehmen, dieses Herausholen, Hinführen, Erinnern, auf Jesus schauen, was er für uns getan hat oder tut. In Thessalonicher noch, deshalb ermuntert einander, und erbauet einer den anderen, wie ihr auch tut. Ich hoffe, das trifft auch für uns zu, dass wir uns erbauen untereinander. Es gibt natürlich auch die Gabe des Ermahnens. Paulus führt das im Römer 12 an, wo er eine ganze Liste von Geschenken Gottes, die der Heilige Geist den Einzelnen in besonderer Weise gibt, auflistet. Und da ist auch dieses Ermahnen. Da heißt es in Römer 12, Vers 8, es sei denn, der da ermahnt in der Ermahnung, der da mitteilt in Einfalt oder in Bereitwilligkeit oder in Freigebigkeit, der da vorsteht mit Fleiß, der die Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Paulus wollte der Gemeinde in Rom auf jeden Fall etwas Gutes zusprechen. Das war sein Anliegen. Er wollte sie ermutigen, ermuntern, erinnern, mitnehmen, das, was sein Herz ausgemacht hat. Und dieses Zusprechen ist etwas anderes als Moral oder gesetzliche Forderung. Es geschieht ausdrücklich unter dieser Überschrift die Erbarmungen Gottes. Und da müssen wir jetzt noch ein bisschen drüber nachdenken. Was sind denn diese Erbarmungen Gottes? Was hat man darunter zu verstehen? In den Kapiteln vorher hat Paulus das ziemlich deutlich ausgeführt. Wir werden aus Gnade und Barmherzigkeit Gottes gerecht und nicht durch Werke oder durch Herkunft. Gott hat sich in seinem Erbarmen unser angenommen und hat uns beschenkt. Und wenn uns das bewusst wird, was er uns geschenkt hat, wovor er uns bewahrt hat in seiner Gnade, was er von uns fernhält in seiner Barmherzigkeit, dann werden wir auch untereinander anders umgehen. Das wird unser Leben unterscheiden von dem, wie ein normaler Mensch in der Welt lebt. Der hat ganz schnell den Zeigefinger erhoben und dieses richtenden Unterton. Aber dieses christliche Leben, dieses in der Nachfolge stehen, das geschieht ja auch nicht automatisch, sondern es muss wachsen, es muss gepflegt, es muss geübt werden. Und wir bedürfen deswegen des Zuspruchs und bestimmter Weisungen, weil wir eben lebendige Menschen sind. Gott hat uns so geschaffen mit einem eigenen Willen. Und wir können uns zu dem einen oder zu dem anderen entscheiden und wir können auch uns verweigern. Das liegt in unserem Ermessen. Und wir wissen sehr gut bei der Erziehung der Kinder, was das ausmacht, wenn man ihnen gut zuspricht, wenn man sie ermutigt, wenn man sie abholt und wenn man sie immer wieder aufbaut, wenn sie Niederlagen erlebt haben. Deshalb brauchen wir die Orientierung, deshalb brauchen wir den Zuspruch. Und die nächste, etwas schwer zu verstehende Aussage ist die Fortsetzung in dem ersten Vers. Eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst oder vernünftiger Gottesdienst ist. Gottesdienst war im Altertum hauptsächlich Opferdienst. Man hat geopfert, Opfer, das war übrigens nicht nur in der jüdischen Tradition, sondern in allen Religionen, verstand man unter Gottesdienst, da wird geopfert. Und Opfer beinhaltete immer Schlachten, Verbrennen, diese totale Hingabe. Aber längst nicht alle Opfergaben waren Gott wohlgefällig. Beim Propheten Amos und auch in Jesaja 58 wird berichtet, dass manche fromme Rituale, die man sich angewöhnt hat, die so gut verpackt waren, so fromm aussahen, Gott ganz anders gesehen hat. Er hat gesagt, das Geplärr eurer Lieder ist mir ein Gräuel, weil das nicht mit dieser Hingabe, mit dieser Herzensnähe geschehen ist, sondern es war eine Gewohnheit. Es wurde einfach so runtergerattert, so abgearbeitet. bei dem Opfer, das Abraham dem Isaak bringen sollte, da wird es deutlich, Gott wollte keinen toten Isaak. Er wollte einen lebendigen Isaak. Aber was er beim Abraham sehen wollte, war, wie weit geht seine Hingabe? Wie weit ist er bereit, wirklich alles hinzugeben, was er hatte, das Liebste? Paulus hat uns erklärt, dass der Opfertod Jesu ein vollgültiges und ein einmaliges Opfer war, das vor Gott wohlgefällig ist. Und wer den Opfertod Jesu angenommen hat, der kann mit Paulus sagen, wenn wir mit Christus gestorben sind, dann werden wir auch mit ihm leben. Und er sagt dann, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir, weil ich mit ihm gestorben bin und auch mit ihm auferstanden bin. Und so können wir als ein lebendiges Opfer Gott dienen, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, zum Dienst. Und dieser Dienst erschöpft sich nicht nur in der Darbringung des Opfers, das war damals Priesterdienst. Die haben diese Aufgabe gehabt, das Opfer darzubringen. Wir haben heute die Möglichkeiten, zum Beispiel mit dem Lobpreis, das dem Dankopfer ja auch entspricht, aber auch mit den einzelnen Gaben, die Gott uns gegeben hat und die in den folgenden Versen dann auch beschrieben werden. Und das kann dann so unspektakulär aussehen, wie es der Jakobus beschreibt im Kapitel 1, Vers 27. Ein reiner und unbefleckter, also ein tadelloser Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser: Waisen und Witwen in ihrer Drangsal besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Ich möchte zusammenfassend sagen, wie ich Paulus zu diesem ersten Vers verstanden habe. Gott hat uns gegenüber sein Erbarmen gezeigt. Und jetzt möchte ich euch ermutigen, euch weiter auf diesen Gott einzulassen, indem ihr euch ihm ganz zur Verfügung stellt. Im zweiten Vers und den folgenden erklärt Paulus dann, wie das aussehen kann. Vers 2: Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, oder wörtlich diesem Zeitlauf, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wenn wir als heiliges Opfer uns Gott dargestellt haben, dann sind wir für Gott ausgesondert. Ausgesondert heißt herausgenommen. Etwas Besonderes. Dann wird sich unser Leben unterscheiden. Wir werden ein anderes Leben führen, eine andere Form unserer Ausdrucksweise darstellen. In diesem Prozess wird von einem Veränderungsprozess gesprochen. Und dieser Prozess der Veränderung beginnt immer in unseren Sinnen, in unserem Kopf, in unseren Gedanken. Wenn wir unsere Gedanken für Gottes Wort und für seinen Geist öffnen, kommen wir zu ganz anderen Ergebnissen, weil unsere Informationen von einer anderen Datenbank gespeist werden. Und das ist das, was ich eingangs sagte. Haben wir diesen Spamfilter eingeschaltet oder werden wir mit der Strömung unserer Zeit infiltriert mit dem, was alle machen? Ich denke, so wichtig wie unser Virenscanner auf dem Computer ist, so wichtig ist es, dass wir immer wieder Gottes Wort hören als den Maßstab. Was ist der Wille Gottes für mein Leben, in meinem Leben? Dass wir unterscheiden und trennen können zwischen dem Denken, was landläufig üblich ist, und dem, wie Gott das sieht. Der Maßstab ist und bleibt immer Gottes Wille, den uns in seinem Wort anbietet und den er uns durch den Heiligen Geist erklärt. Was nun das Gute und das Wohlgefällige, das Vollkommene ist, das findet ja nicht immer sofort unsere Zustimmung. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, die ihr Eltern unter uns, die Kinder haben oder hatten. Es war nicht immer so schnell einsichtig bei den Kindern, dass die gemerkt haben, die Eltern meinen es doch nur gut. Es war wirklich gut, was wir vermitteln wollten. Aber wie oft musste man Überzeugungsarbeit leisten? Was musste man sich manches Mal den Mund fusselig reden? Was musste man manches Mal auch strengere Maßnahmen anwenden, um wirklich zu überzeugen, dass das gut ist, was sie meinen? Übrigens, später dreht sich das um, wenn die Eltern alt werden. Dann reden die Kinder auf die Eltern ein und sie meinen es wirklich gut. Und das fällt den Eltern so schwer, das einzusehen oder das anzunehmen. Aber auch hier, denke ich, ist es wichtig, dass wir den Filter beachten. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Nicht, was alle tun, ist deswegen automatisch richtig. Und nicht, weil alle in eine falsche Richtung laufen, wird das Ziel verändert. Sondern wenn die Richtung, in die alle laufen, verändert wird, dann kann man das Ziel erreichen. Das ist so erschreckend, wenn wir in unsere deutsche Geschichte zurückschauen, was so vor 60, 70 Jahren passiert ist. Gestandene Christen haben mit einem Mal auch Heil Hitler gerufen und fanden das alles toll und gut, was dieser Mann gemacht hat. Das ist so ein erschreckendes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man nicht den Maßstab Gottes anwendet, wenn man diesen Filter nicht eingeschaltet hat, wenn man nur das denkt, was alle denken. Und wir haben heute ähnliche Probleme. Wir müssten hellwach sein und müssten bei vielen Sachen wirklich aufstehen und unseren Mund auftun, etwas dagegen sagen. Im dritten Vers finde ich nun eine erste praktische Anleitung zu diesem Ziel, diesem veränderten Denken, dem Prüfen, also von der Theorie zur Praxis. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. In diesem Vers werden gleich dreimal, wird es dreimal auf dieses Denken hingewiesen. Auch hier brauchen wir die Erneuerung unseres Sinnes, also unseres Denkens. Wenn ich früher, das liegt das schon sehr lange zurück, als Lehrling irgendetwas falsch gemacht habe und damit konfrontiert wurde, dann habe ich meinem Lehrgesellen gesagt, ich habe gedacht. Und er sagt immer, Reinhold, hör auf zu denken. Überlass das den Pferden, die haben einen größeren Kopf als du. Aber du kannst nachdenken. Und das ist nämlich der springende Punkt. Der Spruch ist ein bisschen blöd. Aber was dahinter steht, ist wirklich, wir handeln manches Mal so nach einem spontanen Gedanken. Denken, das ist jetzt der Einblick, der Durchblick. Das ist vielleicht sogar, Gott hat zu mir gesprochen, weil das so spontan kam. Nein, wir haben einen Verstand und wir sollen Denkarbeit leisten. Unser Gehirn ist durchaus in der Lage, schwierige Situationen zu denken, zu bearbeiten und zu einem guten Ergebnis zu kommen. Und dann kommt die Prüfung am Wort Gottes. Ist es so? Verhält es sich so? Stimmt das überein? Oder war das nur meine Blitzidee? Maßstab bleibt immer der Wille und das Wort Gottes. Und der Heilige Geist erklärt uns das. Ja, wir werden in dem Vers aufgefordert, über zwei Fragen nachzudenken. Was oder wie denke ich über mich? Und was oder wie denke ich über meinen Bruder, über meine Schwester? Unser ganzes Leben und auch im Umgang miteinander wird doch geprägt von unseren Gedanken. Wir haben doch zuerst immer mal einen Gedanken und dann kommt in der Regel das Tun. Ich weiß nicht, ist euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen, dass wir beim Denken und auch beim Tun dann meistens mit zweierlei Maß messen, wenn es um den anderen und um mich geht. Wenn ich zum Beispiel jemanden beobachte, der sich in seiner Entscheidung so schwer tut, der kommt nicht in die Puschen. Und dann, der ist ja so schwerfällig. Wenn ich in der Situation bin und mich selber so beurteile, dann heißt das, naja, ich bin halt gründlich. Man muss es ja auch verantwortungsbewusst überdenken, was man da tut. Das klingt dann sehr viel positiv. Oder wenn der andere so, ne, aus dem Bauch raus eine Entscheidung trifft, so fix ist, bei mir heißt das dann, naja, ich bin halt kreativ. Und ich bin spontan. Also, wie denken wir richtig über uns und über den anderen? Das griechische Wort, das hier bei besonnen steht, meint ein gesundes Denken. Gesundes Denken. Das ungesunde Denken ist, wenn man zu gering oder zu groß denkt. Ich habe bei mir jedenfalls immer wieder festgestellt, ich falle in beide Extreme. Mal denke ich zu groß von mir und von anderen und mal zu klein von mir und von anderen. Und bei mir ist die Neigung sehr ausgeprägt, dieses Übertreiben oder Untertreiben oder Unterbewerten. Und wenn ich dann schon mal mich selber unterbewerte, dann höchstens so mit diesem Hintergedanken, zum Beispiel, wenn einer sagt, oder wenn ich sage, ach, ich bin ja schon ein alter Mann und es klappt vieles nicht mehr so, und dann sagt der andere, ach, du siehst aber noch gut aus für dein Alter, du siehst doch noch richtig fit aus, nicht? So, das ist so dieses Fishing for Compliment. Man macht sich klein, man möchte aber vom anderen dann das Gegenteil hören. Das ist ungesundes Denken. Gesundes Denken ist, wenn man ganz sachlich das richtig einstuft. Und so ungesundes Denken macht was mit einem. Das macht einen eventuell sogar krank. Ich kenne Menschen, die denken von sich so schlecht, so wenig, so gering, dass sie unfähig werden zu arbeiten, weil sie sich immer nur so unnütz vorkommen. Und wie wichtig ist es da, dass man den Virenscanner, sage ich jetzt, wieder einschaltet und sagt, wie sieht Gott dich dann? Wie bist denn du im Lichte Gottes? Was sagt er über dich und deine Situation? Wir sind aufgefordert, darüber nachzudenken, womit Gott uns beschenkt hat. Das ist wirklich Denkarbeit. Es steht dort, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Das verstehe ich so. Jeder hat etwas bekommen. Und wisst ihr was? Wir konnten es uns nicht aussuchen. Und das ist oft nicht so einfach, das anzunehmen, was Gott uns gegeben hat. Ich möchte manches Mal so reden können wie der Johannes Hartl oder wie der Robert Kloppenburg. Oder ich möchte so schlau sein wie der Christian oder so irgendwas. Nein, Gott hat uns unterschiedlich begabt. Und unsere Aufgabe ist es, das anzunehmen, weil Gott hat sich was dabei gedacht. Er hat jedem von uns das gegeben, was zu uns passt, womit er das Ziel mit uns erreichen möchte. Und wir dürfen ihm glauben. Er hat sich nicht geirrt. Wir irren uns schon manches Mal in manchen Dingen. Gott hat uns das anvertraut und das gegeben, was aus seiner Sicht für dich, für mich gut und richtig ist. So wie an unserem Körper. Das wird dann in den nächsten Versen, die wir heute nicht behandeln, aufgeführt. Da ist es doch auch so, dass kein einzelnes Glied sich besonders hervortun kann. Das heißt, kann vielleicht schon, aber mit welchem Ergebnis? Es ist so gedacht, dass jedes Glied an und in uns den Dienst verrichten soll, für das es bestimmt ist. Und nur dann funktioniert der ganze Leib. Und dann staunen wir über die Harmonie und über die Symbiose, die dann vorhanden ist. Das ist der Plan Gottes. Das ist der Wille Gottes. Wenn wir uns also diesem Prozess des erneuernden Denkens hingeben, opfern, dann wird unser Leben, dann wird unsere Verhaltensweisen, die Ergebnisse werden sichtbar werden oder hörbar. Und das wird nicht gleichförmig sein, wie es in dieser Welt ist. Das wird sich unterscheiden. Und dazu brauchen wir immer wieder dieses Update in unserem Leben. Wir brauchen Zeiten, die wir mit Gott verbringen, wo wir zulassen, dass er zu uns redet, wo wir sein Wort auf uns wirken lassen und wo manches korrigiert werden muss, auf den neuesten Stand gebracht werden muss. Manche Updates im Computer, die dauern nur Sekunden. So ist das bei uns auch. Wir haben einen Fehler gemacht, es fällt uns auf, wir sagen, Herr, vergib, und es geht weiter und wir sind wieder im Einklang mit ihm. Aber es gibt auch Programme, die laufen eine ganze Stunde und länger, bis alles wieder auf dem neuesten Stand ist. Und so gibt es auch bei uns Dinge in unserem Alltag, die einer längeren Zeit bedürfen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Gemeinschaft, die Versammlung nicht versäumen, dass wir unter sein Wort gehen. Das ist dann der Gottesdienst, an dem Gott Wohlgefallen hat. Amen.